Ja, das Thema heute Morgen heißt kein anderes Evangelium. Kein anderes Evangelium. Paulus hat es ja definiert in seinem Römerbrief in den ersten Versen, was dieses Evangelium ist, von dem wir eben schon gehört haben. Er sagt dort in den ersten Versen, es ist das Evangelium Gottes, für das er ausgesandt worden ist. Evangelium Gottes, Vers 3, das den Sohn betrifft. Der Sohn ist der Mittelpunkt dieses Evangeliums. Es ist der Sohn, der aus dem Samen Davids kommt, gemäß dem Fleisch. Und im Vers 4 sagt er dann, dieser Sohn war ersehen von Gott. Es ist der ersehene Gottessohn, der in der Vermögenskraft des Vaters gekommen ist, der in den Tod gegangen ist und dann sagt er noch, durch Auferstehung aus Erstorbenen ist diese Kraft des Evangeliums wirksam geworden. Das wäre eigentlich die ganze Predigt. Das heißt, dieser Gottessohn hat die Gottgleichheit verlassen, ist in den Tod gegangen, ist erhöht worden durch Auferstehung und hat dann die Rechtsgrundlage gelegt zur Wiederherstellung des Ganzen als. Und Paulus hat hier im Galaterbrief ja uns viel dazu zu sagen, aus dem einfachen Grund, weil die Galater oder viele bei den Galatern eine ganz andere Sicht dieses Evangeliums verkündet haben. Paulus fängt ja im Galaterbrief in den ersten Versen mit einem Segensgruß an, einem Segenswunsch. Und dieser Segenswunsch ist hier ganz besonders lang, gerade im Galaterbrief. Er geht nämlich bis zum Vers 5. Und in diesem ganzen Segenswunsch, der so auffallend lang ist, kommt nicht ein einziges Lob vor. Er lobt sie also nicht, die Galater. Das muss einen Grund haben. Er hat einen Segenswunsch, der Gnade und Frieden zum Ausdruck bringt. Und hier spricht Paulus, wenn er von Gnade und Frieden spricht, im Vers 3, Gnade und euch und Friede, verbindet er diesen hellenischen, damals gebräuchlichen Gruß, der eigentlich Freuen heißt. Im griechischen Grundtext unserer Bibel ist Freude und Gnade sehr eng verwandt. Und jetzt verbindet er diesen Freudengruß mit der Gnade und dem Frieden aus dem Alten Testament, mit dem aaronitischen Segen. Da ist das ja auch beides drin enthalten. Und so will er versuchen, die Nationenchristen und die Judenchristen auch in der Begrüßung sozusagen zu vereinheitlichen, hineinzunehmen in die Gnade und den Frieden. Und das war ganz besonders wichtig, weil viele der Galater im Gegensatz oder eine gegensätzliche Auffassung hatten, was die Gnade betrifft. Denn, um das kurz auch zu sagen, die Galater oder viele bei den Galatern hatten ja die Ansicht, zurück ins Gesetz, also wir müssen beschnitten werden. Wer nicht beschnitten ist, wird nicht gerettet. Und dieser Bestrebung, zurück ins Gesetz, hat Paulus ganz heftig widersprochen. Und jetzt ist es wichtig für uns festzustellen heute, wenn es kein anderes Evangelium gibt, wie es Paulus ja deutlich macht, gerade in dem Galaterbrief. Wie berührt uns das heute? Haben wir vielleicht auch Ansatzpunkte in unserer Verkündigung, dass wir in Gefahr stünden, ein anderes Evangelium zu verkünden als das, was da geschrieben steht? Und das ist eigentlich der Kernpunkt des Themas von heute. Und Paulus fährt ja fort in Galater 1, Versen 3 bis 9 haben wir ja gehört. Ich möchte mich so ein wenig da an diesen Versen festhalten, wie ihr das ja gewohnt seid. Und im Vers 4 sagt er dann, dass dieser Christus, von dem er ja Gnade und Frieden wünscht, durch den Vater sich selbst für unsere Verfehlungen oder Sünden gegeben hat, damit er uns herausnehme aus dem gegenwärtigen bösen Äon gemäß dem Willen unseres Gottes und Vaters. Also schon in dieser Einleitung wird deutlich, du und ich, wir beide können gar nichts machen. Er nimmt uns heraus. Er hat ihn gegeben. Er hat das alles arrangiert. Es ist nicht unsere Sache. Und deswegen kann Petrus schon predigen in seiner Pfingstpredigt in Apostelgeschichte 2 und sagt, sozusagen als Anschuldigung an die Juden, der, den Gott schon vorersehen hat, nach seinem Ratschluss, nach Vorkenntnis, den habt ihr ans Holz gebracht. Also das stand schon lange fest, dieser Christus, er war das Mittel zur Wiederherstellung des Gotteswillens im gesamten All. Das ist die Grundlage, das war der Ausgangspunkt. Und er hat sich selbst gegeben, sagt Paulus hier im Galaterbrief, mit oder durch den Willen Gottes. Das ist kein Widerspruch, denn die Freiwilligkeit des Christus entsprach dem Gotteswillen. Das Opfer, was hier gebracht worden ist, war das Gottesopfer seiner Liebe. Wir lesen ja in Epheser 5, Vers 2, dass wir in der Liebe wandeln sollen, wie auch der Christus, der uns liebt und sich selbst für uns gegeben hat. Er hat sich selbst für uns gegeben. Es ist Liebe ohne Bedingungen. Das heißt, Gott hat hier das Beste, was er hatte, auf dem Altar seiner Liebe geopfert. Nämlich den Sohn. So sehr hat Gott diese Welt, steht der Kosmos, den Kosmos geliebt, dass er oder liebt ihn, müsste man eigentlich sagen, ist hier grammatisch besser zu sagen, liebt, denn er hat er nicht aufgegeben zu lieben. Er liebt den Kosmos, hat seinen Sohn gegeben, um alles wiederherzustellen. Und Römer 5, Vers 8 sagt Paulus ähnlich, er sagt, Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns starb. Wann? Als wir noch Verfehler oder Sünder waren, als wir noch Feinde waren. Gott hat das gemacht, als wir noch Feinde waren. Denke ich an mich, was hätte ich gemacht? Wenn ich Gott wäre, hätte ich die alle platt gemacht. Ich glaube, euch brauche ich nicht. Also was macht Gott? Er opfert das Beste, was er hat, für lauter Nichtsnutze, für Strolche, für Leute, die Feinde sind. Das muss man sich mal überlegen. Und durch dieses Opfer legt er die Grundlage zur Wiederherstellung des Ganzen alles. Ich werde es nachher noch beweisen. Und dieses Opfer war die Grundlage der Reinigung, angelehnt an den alten Bund auch, Opfer dienen der Reinigung, aber hier auf einer ganz anderen Ebene, auf einer ganz oder viel höheren Ebene, nämlich es ist das bessere Opfer, wie wir aus dem Hebräerbrief lernen können. Und in diesem Willen Gottes ist alles gereinigt worden. Ganz wichtig. Und die Gerechtigkeit Gottes gründet sich auf dieses Opfer. Das ist das Zentrum des Evangeliums. Das ist Evangelium. Das Evangelium ist ja Wohlkunde, gute Botschaft. Das ist eine gute Botschaft, dass Gott einen Weg gefunden hat. In diesem Gottesopfer können wir auch sagen, die Grundlage zu legen, die Rechtsgrundlage zu legen, alles wiederherzustellen. Gott, wir lernen ja im Römer Kapitel 3 in der Rechtfertigungslehre des Paulus diese ganze Palette des göttlichen Handelns. Paulus hat im Römerbrief am Anfang alle in einem Sack gesteckt. Er sagt, die Nationen tauchen nichts, die Juden tauchen nichts und die Leibesgemeinde auch nicht. Es ist kein Gerechter, das ist die Schlussfolgerung, die er trifft in Kapitel 3. Es ist kein Gerechter da und deshalb die Schlussfolgerung. Deshalb hat er Christus als ein Sühnemittel dargestellt. Und deswegen ist in diesem Christus, und leider steht er in unseren Bibeln immer drin, durch meinen Glauben an Jesus bin ich gerechtfertigt. Das steht ja gar nicht dort. Römer 3, 25 und 26 heißt es, durch die Treue in seinem Blut, nicht durch den Glauben an sein Blut. Was nutzt mich denn mein Glaube an das Blut des Christus, wenn Gott das Opfer nicht gebracht hätte? Überhaupt nichts. Also in der Treue seines Blutes ist das geschehen. Und im Vers 26 heißt es dann, dass der gerecht sei, also du und ich, dass wir gerecht sind und wir gerechtfertigt werden, wenn wir aus seinem Glauben oder aus seiner Treue sind. Nicht, weil wir werden gerechtfertigt, weil wir an ihn glauben. Das ist Unsinn. Mein Glaube ist nicht die Grundlage der Rechtfertigung. Die Grundlage der Rechtfertigung ist seine Treue. Er hat das Opfer gebracht. Deswegen kann ich an ihn glauben. Das heißt, mein Glaube ist notwendig, keine Frage. Ich habe nachher noch einen schönen Vers, wo alles beides in einem Vers steht. Mein Glaube ist notwendig, keine Frage, aber nachgeordnet. Vorgeordnet ist seine Treue, sein Glaube, das, was er gemacht hat. Ganz wichtig. Und deswegen wurde in diesem Opfer des Christus auch alles erfasst. Denn Paulus kann schreiben in Kolosser 1, Vers 20, Gott hat durch ihn, durch den Christus, eben in diesem Opfer, das ganze All mit sich versöhnt, steht in unseren Bibeln, heißt eigentlich wörtlich verändert, hat das ganze All verändert durch das Blut auf Golgatha in diesem Fall. Kolosser 1, Vers 20, Gott hat bereits das ganze All verändert. Die wissen das noch nicht. Das heißt, die Menschen haben darum keine Ahnung. Es ist unsere Aufgabe, das den Menschen zu sagen. Das ist unser Verkündigungsauftrag. Dazu will ich nachher auch noch was sagen. Also wir müssen den Menschen sagen, Gott hat alles verändert. Das kannst du glauben. Und wenn sie es nicht glauben, müssen sie durch Gerichte zu diesem Glauben gebracht werden. Das ist das Ziel Gottes. Und deswegen können wir sicher sein, dass das Wort, das Paulus in 1. Korinther 15, 28 spricht, er blickt ja am weitesten von allen in die Zukunft und sagt, es wird die Zeit kommen, da ist Gott alles in allen. Wenn Gott alles in allen ist, wenn das das Ziel ist, dann ist alles göttlich, dann ist alles Liebe, dann ist alles Licht, dann gibt es keine Verfehlung mehr, keine Finsternis. Das ist das Gottesziel. Und jetzt frage ich euch, wie viele Leute glauben denn das? Wie viele Gläubige laufen hier rum und sagen, sie seien Christen und glauben nicht an dieses Ziel Gottes? Sie machen diesen Gott klein. Sie machen dieses Opfer des Christus minderwertig. Wir werden das noch sehen. Das ist für mich anderes Evangelium. Auch da möchte ich dann noch 11 Punkte zu sagen. Euch erschreckt nicht, das ist nicht so viel. Gut, also wichtig ist, als Jesus auf Golgatha, Johannes 19, 30, seine Seele in den Tod gab. Was hat er als letztes gesagt? Es ist vollbracht. Und dieses Wort, was dort steht im griechischen Grundtext unserer Bibel, es ist vollbracht, das wird auch für das Bezahlen von Zoll verwendet damals. Das heißt, es ist bezahlt. Wenn du deinen Zoll bezahlt hast, kannst du durch die Schranke durchgehen. Es ist vollbracht, heißt, es ist alles bezahlt, da ist nichts mehr übrig. Christus hat für alles bezahlt. Und wenn der Johannes dann in seinem Brief, im ersten Brief schreibt, 2 Vers 2, was auch niemand glaubt, er, nämlich der Christus, ist die Sühnung betreffs unserer Verfehlungen oder Sünden. Wunderbar, ne? Aber dann musst du weiterlesen. In dem Vers geht es nämlich weiter, da sagt Johannes noch nicht allein, aber betreffs der unseren oder für die unseren, sondern auch für die des ganzen Kosmos. Das Sühnopfer für den ganzen Kosmos. Glaubst du das? Ja, Halleluja. Ihr dürft das glauben. Es gibt auch viele Stellen in unserem Land, wo man es nicht glauben darf oder nur glauben dürfen, ohne es zu sagen. Und jetzt gibt es Menschen, die sagen, wenn Gott alles zu diesem Ziel bringt, wie ich es eben definiert habe, wenn Gott alles wiederherstellt oder einfach ausbricht, wenn Gott alle Menschen rettet, dann hätte Jesus ja nicht sterben brauchen. Da muss man auch einen Blick drüber nachdenken, über diesen hanebüchenen Unsinn, den da jemand von sich gibt, der sagt, wenn Gott alle rettet, braucht Jesus nicht zu sterben. Das Gegenteil ist der Fall. Dieser Gottessohn musste sterben, musste sein Leben geben, damit Gott alles retten kann. Er hätte nämlich keinen retten können, wenn dieses Opfer nicht gebracht worden wäre, wenn die Rechtsgrundlage zur Wiederherstellung des Alles nicht gelegt worden wäre. Gott hätte ungerecht gehandelt, wenn er ungerechte Leute rettet. Er musste dafür bezahlen und das war das Opfer des Sohnes. Und deswegen kann Paulus in seinem vorletzten Brief an Timotheus, 1. Timotheus 2, Vers 4 sagen, dieser Gott, den ich verkünde, dieses Evangelium, das ich predige, wofür ich geschickt worden bin, dieser Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. So steht es da. Und jetzt sagen die Glaubenden, vielleicht sogar 90%, ich weiß es nicht, ja, wenn der Mensch nicht will, kann Gott nichts machen. Und da sehen wir, wenn wir die Bibel kennen, auch was das für ein Unsinn ist. Ich lese euch nochmal 4 Bibeltexte vor. Psalm 135, Vers 6 steht, alles, was Jahwe gefällt, tut er. Kann ihn daran einer hindern? Niemals. Jesaja 46, 10 sagt Gott, all meinen Wohlgefallen werde ich tun. Ich will alle retten. Ich werde alles, was mir wohlgefällt, tun. Jesaja 55, 11. Mein Wort richtet aus, was mir gefällt. Und in Daniel 4, 32 lesen wir, als Nebukadnezar nach seinem Gericht den wahren Gott erkennen durfte, da sagt er, Jahwe verleiht das Königtum, wem er will. So, und die Leute gehen fleißig zur Wahl und wählen ihren Präsidenten und es wird dann doch ein anderer, wir haben es in Amerika schon zweimal erlebt, Gott setzt die Herrscher ein und setzt sie ab, das lernen wir bei Daniel. Und wenn das so ist, wenn das der Gotteswille ist und wenn er seinen Willen ausführt, dann kann ich das Wort auch in seiner ganzen Größe stehen lassen, wenn das da heißt, wie ich es eben gelesen habe. 1. Timotheus 2, Vers 4. Er will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist ganz normal. Das kannst du in der ganzen Bibel lesen. Das sind nicht nur ein paar Verse. Schon als Jesus auf der Erde war, hat er gesagt seinen Jüngern, der gute Hirte gibt seine Seele für die Schafe. Das heißt, die Seele des Christus war im Sheol oder im Hades oder in der Totenwelt, wie immer du das ausdrücken willst. Und im Psalm 16,10 lesen wir aber, schon prophetisch angedeutet auf diese Wiederherstellung, meine Seele wirst du nicht im Sheol lassen, prophetische Andeutung auf die Auferstehung Jesu Christi. Und wirst nicht zugeben, dass dein Huldiger die Verderbensgrube sieht, also dass der Leib in der Erde verwächst. Wir wissen, die Auferstehung Jesu ist Modelldemonstration des Gotteswillens, der zeigt, wie Gott aus Toten oder aus Erstorbenen Leben macht. Also, und jetzt sagt Paulus hier in unserem Vers, wir sind ja noch im Vers 4, er nimmt uns heraus. Er nimmt uns heraus. Jetzt denken nun die Glaubenden, sie sind die Einzigen, die herausgenommen werden, weil hier steht, er nimmt uns heraus. Und übersehen dabei die große prophetische Linie der Schrift, die wir schon auch bei Paulus finden im Römerbrief, am Ende des Römerbriefes, wenn er die Grundregel, göttliche Grundregel ausgibt und sagt, der Anfang oder der Anbruch ist die Garantie für die Masse. Wenn der Erstlingsteig heilig ist, ist auch die Masse heilig. Das ist eine Grundlinie der Schrift, steht in Römer 16,12. Wenn das so ist, dann heißt es doch immer, wenn ein Erstling da ist, ist er Garantie für die Masse. Der Erstling aus Erstorbenen ist Christus. Deshalb ist Garantie da für die Masse. Die Erstlinge des Glaubens sind Garantie für die Masse. Denk an die Josef-Geschichte. Der Josef muss leiden und sein Vater auch. Er wird nach Ägypten verkauft, er rettet die Völker Ägypten und die umliegenden Völker um Ägypten durch sein Ernährungsprogramm. Er ist der Erstling, Garantie für seine Familie. Seine Familie, die Erstlinge, die Auserwählten Gottes, Israel, Garantie für alle Völker. Das wird in dieser Geschichte um Josef schon abgebildet. Und wenn wir das heilsgeschichtlich betrachten, heißt das doch, dieser Erstling, der uns herausnimmt, Galater 1, Vers 4, dieser Erstling, der uns herausnimmt, schafft damit in dieser göttlichen Grundlinie den Beweis für, dass alle anderen auch noch kommen. Das heißt, wenn Gott Erstlinge nimmt, ist das immer der Beweis dafür, dass es auch noch Zweitlinge und Drittlinge und Letztlinge gibt. Es gibt keinen, der da hinten bleibt. Alle werden ans Ziel gebracht. Natürlich geht das auch durch Gerichte. Und wir werden die Gerichte nicht verschweigen. Aber wichtig ist zu wissen, dass er das alles macht. Dass er uns geheiligt hat. Dass er heiligt, dass er zurechtbringt. Dass er die Grundlage für das Opfer gelegt hat. Dass er das Opfer erbracht hat. Dass er dadurch reinigt und wiederherstellt. Er macht das alles. Wir können gar nichts machen. Das Einzige, was wir machen können, ist zuzulassen, dass er uns formt und dass wir hineingestaltet werden in sein Bild. Das kann ich ablehnen, weil Paulus sagt in Philipper 2, lasst euch mit Furcht und Zittern zurechtdrücken. Und das ist meine einzige Aufgabe, dass ich ihn an mir arbeiten lasse. Sonst der Spruch, ich habe mich bekehrt, ich habe jemanden in die Wahrheit gebracht, das habe ich früher immer gemacht, ich habe die Leute in die Wahrheit gebracht, was ein Unsinn. Niemand bringt jemanden in die Wahrheit ist der Christus. Und der Christus ist es, das lebende Wort, das die Menschen ergreift und verwandelt und nicht ich als Mensch. Gut, und jetzt sagt er noch, er reißt uns heraus aus diesem gegenwärtigen bösen Äon, Weltzeit, Zeitabschnitt. Eigentlich wird es ja mit Ewigkeit übersetzt, fälschlicherweise in den meisten Bibeln. Nur hier an dieser Stelle traut sich das niemand, weil das nicht passt. Er reißt uns heraus aus der Ewigkeit, das kann ich ja nicht schreiben. Und deswegen muss ich dann hier das griechische Grundexwort mit Zeitalter wiedergeben oder Welt, schreibe ich Welt hin, das klingt besser. Also immer da, wo Welt steht, steht meist auch Äon oder Kosmos im Grundtext. Und weil die Bibelübersetzer nicht der Meinung sind, dass Gott alles wiederherstellt, müssen sie über diesen Begriff des Äons eine Ewigkeit, die nicht in unserer Bibel steht, hineintragen, damit auch der nicht an Gott glaubt, endlos gequält wird. Das ist der Gotteswille. Und das ist anderes Evangelium. Wer so etwas verkündet, verkündet ein anderes Evangelium. Ich nehme es schon mal vorweg.
Und stellen wir damit eine Ohnmachtserklärung auf.
So ist es. Danke, ja. In dem Vers 5 heißt es, denn dem die Herrlichkeit ist, hinein in die Äonen der Äonen. Was ist das für eine Herrlichkeit? Was ist das für eine Herrlichkeit dieses Gottes, wenn 90% der Menschen endlos in einer Hölle schmort? Ist das Gottes Herrlichkeit? Das ist Gottes Lästerung, um es mal ganz deutlich zu sagen. Wer das verkündet, verkündet ein anderes Evangelium. Das ist nicht das Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Herrlichkeit entsteht zum Beispiel auch durch Gnadendank. Paulus schreibt 2. Korinther 4, Vers 15, auf dass die Gnade sich mehre, wie? Durch die vielen, wir sind heute auch viele hier, durch die vielen, weil der Dank überfließt zur Herrlichkeit Gottes. Wenn wir heute Morgen unserem Gott danken, auch in dieser Predigt und durch unser Zuhören und unsere Übereinstimmung, wenn wir ihm danken dafür, dass er einen Weg gefunden hat, alle Menschen zum Glauben zu führen und sie retten zu können, dann ist das eine gute Botschaft. Dann ist das zurückfließende Gnade für Gott. Dann ist unser Dank für ihn Herrlichkeit. Es geht nicht um uns. Wir sind völlig, ich will nicht sagen uninteressant, aber wenn es um die Herrlichkeit Gottes geht, haben wir nichts zu sagen. Es geht immer um seine Herrlichkeit. Es geht immer um ihn, um sein Heilshandeln. Wir sind im Grunde nur Statisten in diesem Gottesgeschehen. Ich drücke es mal extrem aus. Ein Sandkorn am Meer.
Ja.
Gut, aber es gibt viele Sandkörner und ganz Israel ist wie das Sand am Ufer des Meeres, wurde verheißen. Auch das ist eine extra Herrlichkeit. Gut, und jetzt kommen wir zum Kern der Sache, die im Vers 6. Jetzt sagt der Paulus zu den Galatern, ich staune, dass ihr euch so schnell von dem, der euch in der Gnade des Christus berief, versetzen lasst zu einem andersartigen Evangelium. Die Galater, das ist eine Gemeinde gewesen, die hat der Paulus sozusagen gegründet. Den hat er zuerst gepredigt. Das waren seine geistlichen Kinder, um es mal so auszudrücken. Und jetzt fangen die an, die Galater, und wollen zurück ins Gesetz. Jetzt sind sogar die Leute, die aus den Nationen waren und die nicht unter dem mosaischen Gesetz mehr gestanden haben zu dieser Zeit, selbst die werden von den Gesetzeslehrern gezwungen, sich beschneiden zu lassen und wieder hineinzugehen in dieses Gesetz. Und jetzt sagt der Paulus, da kann ich nur staunen. Euch ist die ganze Fülle und Gnade und Größe des Christus vor Augen gemalt worden und jetzt wollt ihr zurück ins Gesetz. Das, was ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr im Fleisch vollenden. Welch ein Unsinn. Er hat uns in der Gnade berufen. 2. Timotheus 1, Vers 9 drückt Paulus so aus. Der uns rettete und berief mit heiliger Berufung, nicht gemäß unseren Werken. Ja, hörst du das? Er hat uns gerettet und berufen, nicht gemäß unseren Werken. Jede Religion und jede Sekte lehrt das Gegenteil. Du musst dich ordentlich benehmen, musst was tun, damit Gott dich rettet. Das ist anderes Evangelium. Das ist nicht das Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Er rettet uns und berief uns nicht gemäß unseren Werken, sondern gemäß seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus angegeben worden ist, vor äonischen Zeiten. Wenn das so ist, dann frage ich dich jetzt, was hast du dazu beigetragen? was haben wir gemacht, damit das Wirklichkeit werden kann? Nichts, aber auch gar nichts. Niemand hat irgendetwas dazu beitragen können, dass Gott diesen Vorsatz gefasst hat und dich und mich vor äonischen Zeiten auserwählt hat und in Christus Jesus diesen Gnadenweg schon festgelegt hatte. Und jeder, der was anderes predigt, verkündet ein anderes Evangelium. Es ist nicht das Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Paulus gebrauchte hier zwei Worte, die im Deutschen immer mit anders übersetzt werden. Das eine kennen wir vielleicht auch aus unserem Sprachgebrauch, heteros, das heißt, es ist etwas anderes von anderer Art. Und dann gibt es noch das Wort, was anders von gleicher Art beschreibt. Und Paulus sagt hier in diesem Brief, er sagt, es gibt kein anderes Evangelium, also nicht einmal ein anderes von gleicher Art. Und ihr glaubt schon an ein andersartiges Evangelium. Das hat schon überhaupt nichts mehr mit Evangelium zu tun. Also er unterscheidet fein zwischen diesen beiden Worten. Beispiel, um es zu verstehen. Zwei Äpfel, ein roter und ein grüner, das sind andere Äpfel, aber es sind Äpfel. Also sie sind anders, weil sie rot und grün sind. Das ist nicht so schlimm. Es ist auch immer noch ein Apfel. Andersartig ist, wenn ein Apfel in der Birne da liegt, das ist andersartiges Obst. Das eine ist nämlich ein Apfel, das andere eine Birne. Also da ist der Unterschied noch größer. Und so sagt Paulus, ihr glaubt an einen so großen Unterschied. Gnade im Gesetz, wobei es nicht mal einen Unterschied im Kleinen gibt, nämlich roter und grüner Apfel. Also verstehen wir, ihr seid schon so weit weg, obwohl es nicht mal das gibt, was nur ein bisschen Unterschied hat. Es gibt nämlich gar keinen Unterschied, sagt er. Es gibt überhaupt keinen Unterschied. Es gibt nur dieses eine Evangelium. Und jetzt möchte ich mal die 11 Punkte durchgehen, die möglicherweise auch uns berühren könnten in unserer Verkündigung heute, wenn es um das Evangelium Gottes geht. Was ist ein andersartiges Evangelium vielleicht in unserer Zeit heute? Heute redet niemand von Beschneidung. Du musst dich beschneiden lassen, damit du gerettet wirst. Das wirst du in christlichen Kreisen nicht hören, auch nicht bei den Brüdern, die der Meinung sind, es gibt ein Evangelium der Beschneidung, weil dann müsste das Evangelium uns ja sagen, du musst dich beschneiden lassen. Es gibt kein Evangelium der Beschneidung. Es gibt nur ein Evangelium, nämlich das Evangelium von Jesus Christus. Also, was ist ein andersartiges Evangelium? Ganz grundsätzlich, alles, was nicht von Christus stammt. Galater 1, Vers 10 und 11 sagte er dann später weiter, ich will nicht mehr Menschen gefallen, wenn ich Menschen gefiele, wäre ich nicht mehr Christi Knecht. Ich tue euch kund, dass das Evangelium, was ich verkünde, nicht nach den Menschen ist. Also, wenn jemand Evangelium verkündet, um Menschen zu gefallen, dann ist das nicht von Christus. Wenn ich Evangelium verkünde, um meine Gemeinde zu belustigen, wenn ich hier alle möglichen Theaterstücke aufführe und ein Wohlfühl-Evangelium predige, was mit dem Wort nur noch am Rande zu tun hat, wäre das nach Menschenart gepredigt. Also ich predige, damit es euch gefällt, damit euch die Ohren gekitzelt werden. Das wäre nicht das Evangelium, sondern Evangelium ist, auf der Grundlage des Wortes die Wahrheit zu verkünden, auch wenn sie den Zuhörern nicht gefällt. Weil nur dann kann das lebende Wort auch die Menschen verändern. Was ist noch ein andersartiges Evangelium? Zum Beispiel alles, was von der Gnade ablenkt. Galater 2, Vers 16. Jetzt kommt der Vers. In diesem Vers haben wir, die meisten von euch werden das sicher schon geändert haben in ihrer Bibel, weil wir schon oft darüber gesprochen haben, haben wir zwei Ansätze, die uns zeigen, wenn wir nicht grundtexttreu übersetzen, kommen wir zu der Ansicht, dass mein Glaube eine Leistung von mir ist. Mein Glaube ist aber keine Leistung von mir, sondern wir wissen aus Römer 12, Vers 3, dass Glaube ein Geschenk ist, nach Gnade zugemessen. Also den habe ich mir nicht gesucht, den habe ich geschenkt bekommen. Und jetzt sagt Paulus, Galater 2, 16, wir nehmen aber wahr, dass ein Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt ist, wenn nicht durch Treue Christi Jesu. Wahrscheinlich steht in deiner Bibel, wenn nicht durch Glauben an Jesus. falsch übersetzt, tut mir leid. Auch wir glauben an Jesus, ja klar, das steht hier. Warum denn? Dass wir aus der Treue Christi gerechtfertigt werden und nicht aus Werken des Gesetzes, da aus Werken des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt wird. Wenn ich hier dreimal schreibe, an Jesus glauben, produziere ich ja einen Widerspruch in diesem Vers. Paulus sagt, nicht aus meinen Werken. Also ist auch der Glaube an Jesus nicht mein Werk. Wenn du das so siehst, kannst du es auch so stehen lassen. Aber die meisten sehen es ja nicht so. Die meisten sehen, mein Glaube ist meine Leistung. Ich habe mich bekehrt. Und hier steht aber nicht, ich habe mich bekehrt, sondern ich glaube an Jesus, damit ich aus seiner Treue gerechtfertigt werde. Das heißt, wenn ich lese, ich werde gerechtfertigt, weil ich glaube, dann tue ich das Opfer Jesu auf mein Leben projizieren. Dann ist mein Leben die Grundlage oder mein Glaube die Grundlage der Rechtfertigung. Das ist ein anderes Evangelium. Christus, das Opfer des Christus, ist die Grundlage der Rechtfertigung. In seinem Opfer werde ich gerechtfertigt und nicht in meinem Glauben. Ich darf an ihn glauben jetzt, weil er das gemacht hat. Das ist was anderes. Also wer von der Gnade ablenkt und auf eigene Werke zielt, predigt ein anderes Evangelium. Was ist noch ein anderes Evangelium? Philipper 3, Vers 2. Seht auf die Hunde, Paulus ist hart. Seht auf die bösen Arbeiter. Seht auf die Zerschneidung. Das heißt, ist der Christus zerteilt, hat Wolfgang Jubel mal ein Buch geschrieben. Nein, der Christus ist nicht zerteilt. Wer den Christus zerschneidet, gehört zu den Hunden und bösen Arbeitern nach Philipper Kapitel 3, Vers 2. Es gibt nur ein Evangelium. Die ganze Schrift ist von Gott inspiriert. Wann hat Paulus das geschrieben? Am Ende seines Dienstes, 2. Timotheus 3, Vers 16. Die ganze Schrift ist von Gott inspiriert, Gott gehaucht, von Gott eingegeben, egal wie du das übersetzen willst. Wozu? Zur Belehrung und zur Rechtsprechung der Heiligen. Die ganze Schrift, nicht nur die Paulusbriefe. Also wer davon ablenkt, von der ganzen Schrift, predigt ein anderes Evangelium. Nächster Punkt, 1. Korinther 1, Vers 12. Alles, was an Menschen bindet, ist ein anderes Evangelium. Paulus sagt, ich sage dies. Ein jeder von euch sagt, ich bin des Paulus, ich bin des Apollos, ich bin des Käfers und so weiter. Ist der Christus zerteilt, sagt er dann. Also alles, was an Menschen bindet. Ich bin Baptist, ich bin Methodist, ich bin Zeuge Jehovas, wobei das nicht mal richtige Christen sind, darf man absehen. Ich bin und so weiter, alle, die dir einfallen, kannst du jetzt sagen. Wir sind nicht an Menschen gebunden. Wir sind nicht an Organisationen gebunden. Die Bibel macht uns frei davon. Er sagt, Paulus ganz deutlich, wir gehören nicht den Menschen. Wir gehören dem Christus. Wer also Menschen an sich bindet, weil er sagt, du musst dich bei uns taufen lassen, nur dann wirst du gerettet. Dann bindet dieses Evangelium an Menschen und es ist ein anderes Evangelium. Nicht das Evangelium Jesu Christi, was in die Freiheit führt. Oder was haben wir noch als Argument? Galater 1, 8 und 9. Das ist ja das, was nachher noch kommt. Die Verse von heute. Alles, was nicht von den Aposteln ist. Wenn jemand etwas verkündet, sagt Paulus, wir und selbst ein Engel aus dem Himmel euch als Evangelium verkündet, was anderes ist, als das, was wir euch verkünden. Der ist ein Fluch. Also alles, was die Apostel durch den erhöhten Herrn gesagt bekommen haben, ist Evangelium für uns. Wer was anderes verkündet, und wenn es ein Engel wäre, sagt Paulus, der ist verflucht. Also Vorsicht ist geboten für die Verkünder des Wortes. Was ist noch ein Punkt? Ich habe eben 2. Timotheus 3, Vers 16 gelesen. Die ganze Schrift ist von Gott inspiriert. Wer heute sich hinstellt und sagt, die Bibel enthält auch Gottes Wort, predigt ein anderes Evangelium. Die Bibel enthält nicht auch Gottes Wort. Sie ist Gottes Wort. Die Bibel ist Wort Gottes. Und ich brauche mich nicht zu streiten, ob es eine Verbalinspiration gibt oder eine Personalinspiration. Da hauen sich die Brüder die Köpfe ein wegen diesen beiden Begriffen. Für mich ist beides richtig. Gott hat verbal und auch personell inspiriert. Der ganze Bibelschreiber war inspiriert und jedes Wort, was er geschrieben hat, ist von Gott gehaucht, sagt Paulus. Und wer was anderes verkündet, verkündet ein anderes Evangelium. Oder, jetzt kommen wir zu einem ganz schwierigen Punkt, ich habe ihn eingangs schon erwähnt. Was ist ein anderes Evangelium? Das Evangelium, was den Rettungswillen Gottes verkleinert. Wie viel Mal wird der Rettungswille Gottes verkleinert, weil die Menschen nicht glauben können, was geschrieben steht. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Ich habe es vorhin schon mal gelesen. In dem Timotheusbrief, im Kapitel 4, Vers 10, im ersten Brief, geht er auch ein Stück weiter und sagt, wir mühen uns dafür und wir ringen darum, weil wir aufgrund des lebenden Gottes erwarten, welcher ein Retter aller Menschen ist. Steht wortwörtlich da. Gott ist ein Retter aller Menschen. Also Gott will alles zum Ziel bringen, dass da ein langer Weg mit verbunden ist, dass es damit auch Gerichte gibt, dass Gott nicht einfach jemanden rettet, weil es ihm danach ist. Das ist eine ganz andere Frage. Aber dass das sein Ziel ist und dass er einen Weg gefunden hat, das Ziel zu erreichen, das steht geschrieben. Und wenn ich heute etwas anderes verkünde, verkünde ich ein anderes Evangelium. Ganz deutlich, und ich scheue mich nicht, ich weiß auch, dass die Vorträge auf Kassette durch die halbe Welt gehen, das ist mir egal. Ich stehe auf dem Wortgrund und wir hier auch. Wir dürfen das und müssen das verkünden, was Paulus auch getan hat. Und ich bin niemand, der sich versteckt oder sagt, ich traue mir das nicht zu sagen. Unsere Verkündigung heißt, Gott bringt alles zum Ziel, ganz deutlich. Und das können wir auch den fremden Leuten sagen. Der Paulus geht nach Korinth. Stellen wir uns immer vor, ich habe mal ein Bild gesehen, da läuft also den Berg runter und dann sieht er unten die Stadt liegen am Meer und dann sagt Gott zu ihm, fürchte dich nicht, ich habe in dieser Stadt ein großes Volk. Die haben noch nie was von Christus gehört. Der Paulus geht als Fremder zu Fremden. Und predigt denen, Gott bringt alles zum Ziel und es entsteht eine Versammlung, die sich dann nennt Korinth. Und was machen wir heute? Wir sagen, dieses Evangelium darf nicht flächendeckend verkündet werden. Das sagen Brüder, die daran glauben, es ist eine Schande. Wir müssen das verkünden, damit die Menschheit erfährt, was der Gotteswille ist. Sie ist ja hunderte belogen worden von den großen Kirchen, bis heute und von den Gemeinden, die eine endlose Höllenqual predigen. Es ist eine Schande. Gott bringt alles zum Ziel. Und das ist gleich der nächste Punkt, 1. Johannes 2, Vers 2. Was sagt Johannes dort? Es ist inspiriertes Gotteswort. 1. Johannes 2, Vers 2. Christus ist die Sühnung betreffs unserer Verfehlungen oder Sünden. Nicht allein auch betreffs der unseren, sondern auch betreffs der oder für die des ganzen Kosmos, der ganzen Welt, egal wie du das ausdrücken willst. Wenn er für die ganze Welt bezahlt hat, wenn alle Verfehlungen gesühnt sind, dann ist auch der Unglaube der Leute, die da draußen rumlaufen, mitgesühnt. Dann muss Gott einen Weg finden, diese Menschen zum Glauben zu bringen. Wenn Gott einen solchen Weg gefunden hat, wer bin ich, dass ich ihn daran hindern will? Wer ist der Verkündiger, der heute Morgen irgendwo auf der Kanzel steht und behauptet, wenn du nicht zu Jesus kommst, landest du endlos in der Hölle? Das steht nicht geschrieben. Wenn du heute nicht glauben kannst, wird Gott dich in diese Hölle bringen, damit du dort den Glauben lernst. Ich sag's mal so. Das müsste man vielleicht verkünden, damit die Leute Angst vor der Hölle haben. Aber sie müssen das Ziel sehen, dass Gottes Ziel ist, durch Gericht zur Vollendung zu führen. Wenn also Gott einen solchen Weg gefunden hat, und jetzt kannst du die Menschen fragen, hast du als glaubender Christ was dagegen, dass Gott einen solchen Weg gefunden hat, dass er alle Menschen zum Ziel bringt? Wenn du als Glaubender da was dagegen hast, dann bist du ein Heilsegoist. Ganz einfach. Hauptsache, ich bin gerettet. Was mit den anderen ist, ist mir wurscht egal. Nein, wir wissen, Gott bringt alles zum Ziel. Ich darf das laut und deutlich verkünden. So, also wer was anderes predigt, predigt ein anderes Evangelium. So einfach ist das. Und wenn jetzt 90% der Gemeinden laut schreien vielleicht und mich hier mit Steine bewerfen, das ist mir, ich sag's mal ganz einfach, völlig egal. Den Paulus haben sie auch mit Steinen beworfen. Und der Gotteswille muss verkündet werden. Nächster Punkt, 1. Korinther 15, 22, es wird immer schöner. Da heißt es, gleich wie 1. Korinther 15, 22. Gleich wie in dem Adam alle sterben, also werden auch in dem Christus alle lebend gemacht werden. Und jetzt gibt es Bibelausleger. Der schlimmste davon ist, den ich kenne, ist MacArthur in seiner Studienbibel. Er schreibt dann unten hin, dieses alle hat zwei verschiedene Bedeutungen. Behauptet er einfach, weil er glaubt, dass eben die alle, die heute nicht glauben können, endlos in der Hölle schmoren. Und er sagt noch dazu, du kannst der Gerechtigkeit Gottes nur in zweifacher Weise genügen. Entweder indem du jetzt glaubst oder endlos in der Hölle bist. Die beiden Möglichkeiten gibt es noch. Das ist Gotteslästerung. Also Paulus sagt, gleich wie in Adam alle sterben, werden in dem Christus alle lebend gemacht werden. Und es gibt es selbst unter den Verkündern des Wortes, die das auch so sehen, welche, die durch ihre Vokabeln den Eindruck erwecken, dass das doch nicht so ist, obwohl sie es glauben, weil sie es nicht trauen, sich zu verkünden, es zu verkünden. Ich möchte es auch beweisen. Da gibt es den Spruch, es geht hier um eine neue Korporation. Man verwendet noch lateinische Worte, damit es gar nicht auffällt. Es geht um eine neue Korporation, das heißt eine neue Körperschaft. Es gibt in dem Christus eine neue Körperschaft und die alle werden lebendig gemacht. Das ist die Theologensprache. Das ist das, was du in jeder Gemeinde verkünden kannst. Aber das ist nicht das, was hier steht. Hier steht die gleiche Korporation, gleich wie bei dem Adam. Die gleiche Korporation wird auch mit dem Christus lebendig gemacht. Das sagt niemand. Das muss auch verkündet werden. Versteht ihr? Ja, das ist eine Gleichung. Also man tut ja durch Verklausulierung und durch möglichst noch Worte aus dem Lateinischen die Botschaft verwässern. So einfach ist das. Es steht ja ganz klar, alle, Punkt. Da kann man nicht drüber diskutieren. Ich bin so direkt. Ich erlaube mir das einfach heute Morgen.
Gott, ich kann sie verfehlen.
Ja.
Die Verfehlung wäre Sünde.
Richtig. Gott verfehlt sein Ziel nicht, sonst wäre er der größte aller Sünder. Nächster Punkt, Römer 5, Vers 18. Da heißt es, so wie es daher durch eines Menschen Übertretung hinein in alle Menschen zur Verurteilung kam, also auch durch ein rechtgemäßes hinein in alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Also so wie der Adam alles verdorben hat, so wird in dem Christus alles wieder in Ordnung gebracht. Das sagt dieser Vers. Und dann sagt er noch, im Kapitel 3, was ich vorhin schon erwähnt habe, dies, weil alle sozusagen ungerecht sind, werden sie auch geschenkweise gerechtfertigt. Also, wenn wir das zusammennehmen, heißt das, so wie in dem Adam es alle Menschen Ungerechte wurden, so werden in dem Christus alle zu Gerechten gemacht. Das heißt, es kann sich keiner aussuchen. Das ist ja noch das Schöne dabei. Hat dich jemand gefragt, dass du ein Nachkomme von Adam werden willst? Hat dich jemand gefragt, dass du als Sünder und als Sterbender geboren werden willst? Also mich hat niemand gefragt. Ich bin da hineingezwungen worden. Hat dich jemand gefragt, ob Jesus auf Golgatha für dich sterben darf? Niemand hat uns gefragt. Er hat es einfach gemacht. Er ist einfach für alle gestorben. So. Und weil er weiß, es sind alle unschuldig in diesen Zustand gekommen, steht in Römer 8, deswegen werden sie auch unschuldig in den Christus-Tod hineingenommen, um wiederhergestellt zu werden. Wer das nicht glauben kann, der muss das lernen. Der wird das lernen. Er wird es auch durch Zurechtspringung und Gericht lernen. Gott hat einen Lernprozess, einen Lernweg vorgesehen für die Menschen, die das heute nicht glauben können. Letzter Punkt, Kolosser 1, Vers 20. Also wer was anderes predigt, predigt ein anderes Evangelium. Ich will es nochmal sagen, ist ja unser Thema für heute Morgen. Kolosser 1, Vers 20. Gott hat beschlossen, was? In ihm zu wohnen und durch ihn das All mit sich auszusöhnen oder wirklich zu verändern, indem er durch das Blut seines Pfahles auf Golgatha Frieden macht, durch ihn es sei das auf der Erde oder das im Himmel. Also das ganze All betreffend. Gott wohnt in Christus, um das ganze All zu versöhnen. Das ist auf Golgatha geschehen. Versöhnen heißt verändern. In diesem Opfer des Christus ist alles verändert worden. Vor 2000 Jahren ist das geschehen. Niemand kann das rückgängig machen. Niemand kann da Gott dran hindern. Niemand kann heute sagen, ich möchte da nicht dazugehören zu dieser Veränderung, weil Gott das Ganze all verändert hat. Punkt. Und wenn ich heute was anderes verkünde, verkündige ich ein anderes Evangelium. Das waren 11 Punkte. Ihr findet sicher noch mehr. Wer fleißiger Bibelleser ist, wird viele Punkte noch finden, die man anders darstellen könnte, unter dem Gesichtspunkt, Gott bringt nicht alles zum Ziel. Wer das herabmindert, predigt ein anderes Evangelium. Und jetzt sagt Paulus in Vers 7, welches kein anderes ist. Es gibt kein anderes Evangelium, nur weil da einige sind, die euch verwirren, sagt er hier. Das ist doch bis heute so geblieben. Gott hat seine Meinung nicht geändert. Er wird nach wie vor alles zum Ziel bringen, auch wenn es da viele gibt, die was anderes predigen in den Gemeinden und Kirchen heute und schon seit Jahrtausenden. Nein, auch wenn es da einige gibt, die euch verwirren, es gibt nur dieses eine Evangelium, nämlich von Jesus Christus, in dem alles wiederhergestellt ist. Es ist nur dieses Evangelium da. Es gibt kein anderes Evangelium. Und jeder Geist, sagt Johannes im 1. Johannes 4, Vers 3, der Jesus nicht im Fleisch gekommen bekennt, ist nicht aus Gott. Jetzt mal zu sagen, ja, das sagen sie doch alle. Die sagen doch alle, Jesus ist ins Fleisch gekommen. Was ist denn das für ein Fleisch, in das er gekommen ist? Da sagt man weithin, es ist nicht, es ist einmal kein sündhaftes Fleisch gewesen, wird behauptet, wobei der Hebräerbrief ganz deutlich sagt, er ist uns gleich geworden. Er hat das gleiche Fleisch wie wir. Und es ist das Fleisch, das alle Verfehlungen des ganzen Kosmos getragen hat. Das Fleisch des Christus, was hier auf der Erde war, ist das Fleisch, was die Grundlage zur Wiederherstellung des ganzen Kosmos gelegt hat. Und wenn ich ein anderes Fleisch bekenne, bekennen heißt mit den gleichen Worten der Schrift sagen. Wenn ich ein anderes Fleisch bekenne, habe ich einen anderen Geist. Jeder, der diesen Fleisches bleibt, ist Christus. Reduziert auf ein Opfer für wenige, verkündet einen anderen Fleischesleib. Das ist die Botschaft dieses Verses für mich. Also ich muss wortgemäß den Fleischesleib des Christus verkünden, um nicht deutlich zu machen, dass ich unter einem anderen Geist stehe. Wenn jemand also, warnt Paulus uns in 1. Timotheus 3, 6, Vers 3, wenn also jemand etwas anderes lehrt und nicht herzukommt zu den gesunden Worten unseres Herrn Jesus Christus, und der Belehrung, die gemäß der Gottwohlverehrung ist, so ist er dünkelhaft und versteht nichts. Paulus ist immer so radikal und direkt, ich finde das herrlich. Also ich sage es jetzt mit meinen Worten und erschreck nicht. Wenn jemand das Gottesziel des Evangeliums nicht erkennt, wenn jemand dieses Gottesziel nicht verkündet, ist er dünkelhaft und versteht nichts, das sagt Paulus. Und ihr könnt sicher sein, die Auslegung der Schrift wird ungeheuer davon beeinflusst, ob ich die letzten Ziele Gottes sehen kann oder nicht. Wer diese Gottesziele nicht sieht, kommt zu einer anderen Auslegung. Deswegen ist es ein anderes Evangelium. Und davor müssen wir warnen. Es gibt keinen anderen Grund, außer den Grund, der gelegt ist, welcher heißt Jesus Christus. Dieses Opfer, Jesus Christus, ist das Opfer aller Opfer. Es ist das bessere Opfer nach dem Hebräerbrief. Es ist das Opfer, das alles beinhaltet. Es gibt nichts, was draußen bleibt. Alles ist hineingenommen. Und deswegen müssen wir dieses Opfer, diesen Christus verkünden und nicht einen anderen. Und jetzt sagt Paulus hier im Galater 1, Vers 7 noch, sie verkehren das Evangelium des Christus. Die Galater haben gesagt, du musst dich beschneiden lassen, damit du gerettet wirst. Heute kriegen wir gesagt, du musst was tun, damit du gerettet wirst. Egal in welcher Religion oder Sekte du bist. Du musst was tun, damit du gerettet wirst. Welcher Unsinn. Nein, ich muss was tun, weil ich gerettet bin. Das ist was ganz anderes. Gott hat mich doch schon gerettet. Er hat doch auf Golgatha dafür alle bezahlt. Dafür kann ich doch gar nichts mehr tun. Wer da noch was hinzufügen will, predigt ein anderes Evangelium. Es ist bereits bezahlt. Ich muss nichts mehr bezahlen. Die Oma lädt die Familie zum Essen ein, in die Gaststätte, bezahlt für alle. Und wenn die, als sie rausgehen, fragen die alle nochmal den Kellner, wo kann ich denn bezahlen? Da greift die Oma sich an den Kopf und sagt, nächstes Mal geht er alleine essen, ohne mich. Ne? Also wenn Gott für alle bezahlt hat, wo will ich denn bitte schön noch was bezahlen? Ich kann gar nichts mehr bezahlen, weil es schon längst bezahlt ist. Schlussfolgerung des Paulus. Damit komme ich langsam zum Ende, bei dem Lärm heute hier draußen. Schlussfolgerung des Paulus ist in den Versen 8 und 9, wenn also jemand, wir vielleicht oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas neben dem evangelisiert, was wir euch evangelisiert haben, der ist ein Fluch. Harte Worte, ganz harte Worte. Also wer was anderes predigt als das, was Paulus gepredigt hat im Auftrag des erhöhten Herrn, wer etwas anderes predigt als das letzte Ziel Gottes, steht unter einem Fluch. Ist uns das bewusst? Und ich möchte nicht wissen, wie viele Glaubende vor dem Bema Gottes stehen werden und erkennen müssen, dass ihre Werke nichts getaugt haben. Wie viel da verbrennen muss nach der Schrift. Und wer weiß, was für Wege manche Glaubende noch geführt werden. Gut, und jetzt können wir sagen, das ist Engel-Evangelium. Das heißt, alle Verkündigung, die nicht dieses Evangelium ist, das Paulus hier unter einen Fluch stellt, ist eine Engel-Wohlkunde oder ein Evangelium der Engel. Und um ein paar Dinge beim Namen zu nennen, damit wir auch wissen, wovon wir reden, ich will nicht nur das auf die Gemeinden um uns herum beziehen wollen, sondern wir können den Koran nehmen, das darfst du bald ja nicht mehr laut sagen, der Koran ist eine Engelreligion, die hier gelehrt wird, ganz eindeutig, das Buch Mormon ist eine Engelreligion, dann gibt es den Jakob Lorbert, angeblich ein Inspirierter von Christus, dann gibt es die Zeugen Jehovas, die behaupten, Jesus sei ein geschaffener Engel, und sogar der Engel des Abgrundes ist auch Jesus. Das ist eine typische Engelreligion, die hat mit diesem Evangelium nichts zu tun. Ich kann lauter reden, auch wenn er dann da trompetet. Und dann gibt es das Barnabas-Evangelium. Da steht in der Einleitung, wahres Evangelium Jesu Christi, genannt nach dem neuen Propheten. So, wenn ich sowas lese, kann ich den Deckel zumachen und wegstellen. Das ist anderes Evangelium. Das hat nichts mit diesem Evangelium zu tun, unseres Herrn Jesus Christus. Also, wer etwas neben dem verkündet, der steht unter einem Fluch. Und Entschuldigung, wenn ich heute Morgen vielleicht etwas hart gewesen bin in meinen Formulierungen. Man muss mal die Dinge auch ganz deutlich beim Namen nennen, denn es ist leider zunehmend zu beobachten, dass diese Botschaft, die letzten Ziele Gottes, immer mehr verheimlicht wird und nicht mehr auf den Leuchter gestellt wird. Und dass Menschen in der Welt, die zum Glauben kommen möchten, in Gänsefüßchen, einen Abscheu davor haben oder aus Angst vor der Hölle vielleicht gläubig werden. Das ist der falsche Weg. Wir wollen das ganze Evangelium verkünden. Das Evangelium, das die Wiederherstellung aller Dinge zum Inhalt hat, dass Gott alles zum Ziel bringt, dass einmal alles göttlich, herrlich und so weiter ist. Und der Herr segne sein Wort und bewahre uns davor, ein anderes Evangelium zu predigen, als das, was geschrieben steht, oder vielleicht auch ein anderes zu hören. Amen.